Yes, danke schön für die Einladung. Erneut, ich war, glaube ich, vor 3 Jahren schon mal hier. Grüße von eurem Pastor, dem leitenden Pastor, unserem Präses. Ich habe am Freitag mit ihm gefrühstückt. Er lebt noch, nur das zur Information. Und danke, lieber Albert, für die Einladung, dass du es nochmal gewagt hast, mich einzuladen. Das ist ja nicht immer ohne Risiko, wenn man Gastsprecher einlädt. So, aber von daher gucken wir mal, wie der Tag verläuft. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich gerne eigentlich vor 10, 15 Jahren schon entdeckt hätte und ich hätte gerne darüber schon viel früher gepredigt. Und ich bin gerade in meiner Gemeinde dran, eine ganze Predigtserie zu machen über ein Thema, das enorm wichtig ist. Das enorm wichtig ist. Und ich glaube, dass dieses Thema unser Leben verändern möchte und unser Leben heute auch heute Morgen verändern wird. Das ist das Thema, was denkst du, wie Gedanken dein Leben beeinflussen? Hast du dir schon mal Gedanken über deine Gedanken gemacht? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du denkst, während du gedacht hast? So, wir Menschen, wir sind lebende Wesen und wir sind genau dazu fähig. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass wir pro Tag ungefähr 60.000 Gedanken denken. Manche gehen sogar auf 80.000. So, du bist also schon mittendrin so in dieser ganzen Serie von Gedanken, 60.000 Gedanken, das ist schon ganz schön viel. Und 90% davon wiederholen sich permanent, die sind gar nicht bewusst da. Du hast heute Morgen vorm Spiegel gesagt, den kenne ich nicht, aber ich rasiere ihn trotzdem. Also du hast ganz unbewusst machst du Dinge, ja. So interessant ist, die laufen weiter, du kannst sie nicht abschalten. Und wenn du heute Morgen hier sitzt, kannst du auch nicht sagen, jetzt schalte ich einfach mal ab, so eine halbe Stunde, dann geht's. Nein, geht nicht. Deine Gedanken laufen einfach immer weiter. Traurig ist natürlich, dass man sagen muss, dass wohl nur 3% unserer Gedanken wirklich positiv sind. Der Rest ist echt eher negativ oder unbedeutend. Und ich möchte so ein bisschen verquicken heute, so Wissenschaft und Bibel. Und ich brauche ein bisschen Anlaufzeit dazu. Ich bringe auch noch Bibelstellen, okay? So zur Beruhigung, nicht, dass ihr denkt, was ist das für ein Pastor? Predigt keine Bibelstellen, bringt da nur lauter wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir schauen mal rein, ein Zitat von einem Neurowissenschaftler, Dr. Joe Dispenza. Der sagt, wir denken immer wieder die gleichen Gedanken, fühlen die gleichen Gefühle, reagieren und verhalten uns auf die gleiche Art und Weise. Und wenn wir erst einmal die Mitte unseres Lebens erreicht haben, bestehen wir zu 95% aus unterbewussten Programmierungen, die automatisch ablaufen. Zähne putzen, bei Stress zu viel essen, uns Sorgen, unsere Eltern oder Kinder verantwortlich machen und so weiter. Und diesen Kreis können wir durchbrechen, indem wir andere Sichtweisen und Gewohnheiten trainieren. Damit bauen wir neuronale Muster auf, die unser Denken und uns nachhaltig verändern. Die Dinge, die wir denken, die Dinge, die wir tun und denen wir Beachtung schenken, sie verändern die Struktur als auch die Funktionsweise unseres Gehirns. Und man muss wissen, unser Gehirn ist eigentlich ein Muskel, den man trainieren kann. Weil ich möchte da mal so ein bisschen reingehen, ganz bewusst, ja, wir können etwas trainieren, wir können unser Gehirn trainieren, dass es leistungsfähiger wird und dass wir in irgendeiner Weise auch glücklicher werden. Wir denken jederzeit, wir denken jetzt, nachher und wir nehmen das manchmal gar nicht bewusst wahr, was wir so denken. Und dann versucht unser Gehirn, Automatismen zu entwerfen, weil wir uns dessen gar nicht so bewusst sind. Routinierte Denkmuster. Und diese Denkmuster, sie prägen auch unsere Gefühle. Und viele meinen, man fühle sich über die Dauer so, wie man denkt. Unsere Gedanken sind eine absolute Großmacht. Und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Und deswegen ist mir so wichtig, dass ich darüber predige. Und ich merke, als ich da reingegangen bin, dieses Thema, und es vorgestellt habe, ich bin bei Teil 2 gerade so, ihr kriegt jetzt so einen Extrakt in meiner Gemeinde, ich habe noch nie so viel Rückmeldung gekriegt wie zu diesen Predigten. Da ist eine ganz tiefe Wahrheit drin. Der Mensch, der ich oder der du heute bist, dein Charakter, deine Persönlichkeit, die Lebensumstände, sie resultieren auch aus dem, was du bisher gedacht und bisher geglaubt hast. Also nochmal, ich bin das Ergebnis meiner eigenen Gedanken, meiner Erfahrungen und Überzeugungen. Wow. Wir Deutsche, wir galten ja mal lange Zeit als das Volk der Dichter und Denker. Ja, das ist schon lange her. Heutzutage lassen viele andere denken für sich. Größere Firmen haben solche sogenannte Thinktanks und viele Internetbenutzer, die googeln ja nur noch. Also die Informationen holst du dir ja nur noch bei Google. Du googelst und googelst und googelst und findest die Infos. Zu dem Thema Gedanken gibt es in 0,3 Sekunden 98 Millionen, keine Ahnung, Ergebnisse. Ja. So, unser Denken bekommt auch in Deutschland langsam Kindergartenniveau, komischerweise. Das selbstverständliche Allgemeinwissen nimmt total ab. Ja. Wir werden zu Bedienern von Maschinen und wehe, wir haben kein WLAN. Das ist die größte Verfolgung in unserer heutigen Zeit. Du hast kein WLAN. Ach, du ahnst es nicht. Oder der Strom fällt aus. Ja, wir sind ja völlig aufgeschmissen. Ja, WhatsApp, Insta und so hatten jetzt gerade die Woche, glaube ich, eine Störung. Das ist der Wahn. Bin ja froh, dass sich keiner umbringt deswegen. Das ist ja enorm. So, wir benutzen diese Dinge, ja, ganz selbstverständlich. Wir werden nur noch zu bedienen, aber wir denken nicht mehr. Und ich bin so froh, dass es eine Gegenbewegung gibt mittlerweile. Das Thema Gedanken und Denken ist wieder in. In Deutschland Bestseller-Autoren schreiben darüber und wollen uns damit auch ein glückliches Leben versprechen. Ich nenne mal so beispielhaft drei Bücher, die ich jetzt nicht alle gelesen habe, aber die vom Titel schon toll sind. Vincent Ebert schreibt ein Buch, Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Oder den Rolf Dobelli, den müsst ihr euch merken. Rolf Dobelli ist ein hervorragender Schriftsteller. Der hat im Internet 777 indiskrete Fragen veröffentlicht. Zum Beispiel die Frage, wie viel Lösegeld würden Sie für sich selber bezahlen, wenn Sie entführt werden würden? Und so also Geschichten also. Der schreibt ein Buch, Die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen sollten. Oder dann noch ein anderes Buch, da heißt es, denken Sie nicht an einen blauen Elefanten, die Macht der Gedanken. So, schließ mal deine Augen und denk bitte jetzt nicht an einen blauen Elefanten. Das geht nicht. Oder? Okay, also auf dem Büchermarkt, jede Menge Sachen. Psychologen, Psychiater, Neurologen, Wissenschaftler, Mediziner, sie beschäftigen sich damit. Theologen, Philosophen schon immer und jetzt auch noch die Esoteriker in irgendeiner Weise. Es gibt unheimlich viele Bücher. Es gibt Hilfreiches, aber auch total Verwirrendes. Und ich kann nicht alles empfehlen in diesem Bereich, weil oft eine Lebensanschauung dahinter steht, die nicht unbedingt der Bibel entspricht. Aber dennoch dieses Thema, die Macht der Gedanken und Gedanken, ein enorm wichtiges Thema. Und ich glaube, wir bekommen ganz viele Denkanstöße zu diesem Thema auch aus dem Bereich der Psychotherapie und der christlichen Lebenshilfe. Und die Bibel, ganz zu schweigen davon, da kommen wir ja gleich drauf. Was sagt denn die Bibel dazu? Was ist mit deinen Gedanken? Wie kannst du Gedanken verändern? Ist das überhaupt möglich? Was für gute Gedanken sollen wir denken? Also die Bibel ist enorm hilfreich. Und dann bin ich noch froh, der zweite Punkt bei uns ist der, dass wir den Heiligen Geist haben. Und zwar nicht nur als Pfingstler, sondern der Heilige Geist lebt in uns. Und er lässt uns nicht alleine. Wir haben von ihm gesungen, der Tröster. Es ist der Helfer, der Ratgeber. Es ist der, der auch in diesem Lebensbereich helfen will, dass Veränderung stattfindet. Bin so dankbar dafür, wirklich für den Heiligen Geist in unserem Leben. Nochmal, die Fähigkeit zu denken unterscheidet uns definitiv vom Tier. Die Fähigkeit. Aber wir müssen deutlich machen, dass die Auswirkung dessen, was wir denken und was wir dann auch fühlen, in irgendeiner Weise uns lähmen kann oder uns aufbauen kann. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der eine Arbeitsstelle hat und der aber irgendwie folgende Gedanken hat, der sagt, Leute, ich habe den langweiligsten Job der Welt. Mein Chef erwartet zu viel von mir. Die Firma sollte mich besser bezahlen. Ich sollte mehr Urlaub bekommen. Leute, ich mache immer nur die Drecksarbeit. Und er fängt an, solche Gedanken auch zu denken. Ich vermute mal, es gibt eine schlechte Einstellung. Ich vermute mal, das wird nicht der Mitarbeiter des Monats werden. Und schon gar nicht jemand, der für Lohnerhöhung vorgesehen wird. Der hat aufgrund seines Denkens und seiner Haltung auch eine relativ schlechte Arbeitseinstellung. Und dann gibt es andere Leute, die sagen sich, und das kannst du in unserer heutigen Zeit, ich bin total dankbar, dass ich einen Job habe. Ich bin total dankbar für die Firma, in der ich bin. Ich bete täglich, dass Gott mir Gunst gibt in meiner Firma. Auch wenn nicht alles perfekt ist. Ich bin entschlossen, ich arbeite fleißig, auch in der Zeit gerade, wo ich bezahlt werde, ich bin dabei und ich hätte gerne Gehaltserhöhung. Ja, ich werde hart arbeiten. Aber egal, ob der Chef das sieht oder nicht, ich möchte eine positive Haltung zu meinem Arbeitsstelle, meinem Chef haben. Das sieht völlig anders aus vom Denken her. Und ja, Gott kann das Herz eines Chefs verändern, das glaube ich. Aber ob jetzt der Chef sieht, dass ich gut arbeite, eine gute Einstellung habe und für eine Lohnerhöhung dringend vorgesehen sein sollte oder nicht, spielt keine Rolle. Gott kann mir auch eine andere Arbeitsstelle geben, aber ich bin in meiner Haltung völlig klar. Ich stehe vor Gott und ich will Positives über meine Arbeitsstelle und mein Chef sagen und denken. Da könnte man Amen dazu sagen. Das ist eine Haltung, das ist eine Frage der Einstellung. Und dann sagst du, ey, wenn du wüsstest, was ich für eine Drecksarbeit mache. Moment, wir sind gleich wieder am Anfang. Ja? negatives Denken. Wie können wir unser Denken verändern? Was sagt die Bibel dazu? Jetzt zur Beruhigung aller, die erste Schriftstelle. In Sprüche 23,7 in einer norwegischen Übersetzung heißt es, das ist so die zentrale Stelle, so wie man in seiner Seele denkt, so ist man. Also die Art und Weise, wie wir denken, sie ist entscheidend dafür, wer wir sind, wird von einem Augenblick zum nächsten geprägt, in dem Punkt, dass ich Gedanken zulasse in meinem Herzen. Oder eine weitere Schriftstelle, Sprüche 4, Vers 23 ist der Tagesvers für heute, interessanterweise. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wow, die Bibel sagt was über Gedanken. Und je mehr ich da angefangen habe zu lesen, und ich bringe hinten raus nochmal Bibelstellen, stelle ich fest, auch Jesus hat unheimlich viel über Gedanken gesagt. Aber achte auf deine Gedanken, das ist wichtiger als alles andere. Hallo, wichtiger als alles andere. Ich muss mich mal mit Gedanken befassen. Ich muss mal über meine Gedanken nachdenken. Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und dann führt er das aus. Gottes Gedanken sind viel, viel größer als meine Gedanken. Meine Gedanken sind begrenzt. Meine Gedanken sind von der Endlichkeit des Lebens gezeichnet. Aber Gottes Gedanken sind unendlich. Gott hat viel bessere Gedanken über dich, als du sie selber über dich hast. Weißt du das? Gott hat enorm gute Gedanken. Sie sind größer und weiter und höher und besser als das, was du dir nur im Ansatz in deinen Vorstellungen vorstellen kannst. Gott hat Großartiges vor mit deinem Leben. Seine Gedanken sind viel, viel höher. Und am Psalm 139, da komme ich gar nicht dran vorbei, ein toller Vers. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Und jetzt kommt's. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Den Psalm habe ich schon 100-mal gelesen. Ich bin ja schon seit 95 Jahren und 3 Monaten Christ irgendwie. Ja, ey, ich bin im Bauch meiner Mutter schon in die Kirche gegangen. Ich habe alles ich lese diese Stellen und denke, wow, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüf meine Wünsche und Herr, prüf meine Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich wieder zurück auf den Weg zu dir. Vielleicht wäre das ja das Gebet heute, dass du sagst, ich bin so erschlagen von dieser Predigt, aber Herr, bring mich auf den Weg zurück zu dir. Herr, ich prüfe, was in meinem Herzen ist. Denken gehört einfach grundlegend zum Menschsein. 4 kurze Punkte dazu. Denken ist Teil unserer Ähnlichkeit mit Gott. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. So wie Gott kreativ, so wie Gott schöpferisch ist, so wie er plant, so wie er denkt, so hat er uns Menschen geschaffen und uns diese Fähigkeit ebenfalls gegeben. Interessant ist, dass das Denken im Verständnis des Alten Testamentes eben nicht im Verstand angesiedelt ist, sondern im Herz, also in der Schnittmenge zwischen Seele und Geist. Im Herz, in dem Zentrum, in der Mitte unserer Persönlichkeit ist dieses Denken angesiedelt. Unser Denken ist ein Bestandteil unseres Ichs. Wir sind, was wir denken und wir denken, was wir sind. Nochmal, wir sind, was wir denken und wir denken, wie wir sind. Also unsere Persönlichkeit prägt die Art und Weise. Jetzt kam die Tragik rein und das hat Daniel vor einem Abendmahl so gut auch nochmal bezeichnet. Zweitens, das Denken geschieht unter einem negativen Vorzeichen. Warum? Als der Mensch sich entschloss, damals im Garten Eden sein Leben ohne Gott zu führen, in eigener Regie, gegen Gottes Gebote, hatte dieser Entschluss damals Konsequenzen hinein, A, bis heute und B, auch hinein in das menschliche Denken. So, wir müssen deutlich machen, dass der Sündenfall sich auch auf unser Denken erstreckt. Wir lesen es im 1. Mose 3, Vers 6, da heißt es, die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus, er war bestimmt, es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, jetzt kommt's, dachte sie. Das Denken spielte bei der Versuchung eine erhebliche Rolle. Sie dachte, das wäre gut zu essen. Sie dachte, sie wird klug werden, Eva. Und deswegen nahm sie dann die Frucht. Es war ja kein Apfel, sondern eine Frucht. Und sie biss hinein. Übrigens, weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, da passierte noch nichts, als die Frau da reinbiss. Erst als der Mann reinbeißt. Nur zum Thema, die Frau ist immer schuld, ja. Also, nicht wahr? Der Mann bekam das Gebot und als der Mann reinbiss, da gingen ihnen erst die Augen auf. Das für alle Bibelleser, die genau lesen. Ja. So, wir verloren aber unsere Ebenbildlichkeit mit Gott durch den Sündenfall nicht. Unsere Begabung, unsere Fähigkeiten, unsere Fähigkeit zu denken. Aber ich würde sagen, das Denken geschieht heute unter einem negativen Vorzeichen. Wir waren geschaffen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Aber wir entschlossen uns damals, zu unserem eigenen Vorteil, irgendwie unseren Vorteil an erste Stelle zu setzen. Und dadurch erhielt unser Denken einen neuen Maßstab. Nämlich es ging nur noch um mir, meiner, mich, mein Haus, mein Segelboot, mein Pferd, meine Uhr, mein Handy, was auch immer. Es geht eigentlich nur noch um mich. Und ich möchte dir sagen, wenn du das erste Mal hier bist und Jesus so nicht kennst, um ein Leben in Erfüllung mit Glück und Zufriedenheit und ewiges Leben zu haben, brauchst du Jesus Christus. Er ist hier und er will dir heute begegnen. Und das ist dieser zarte Anfang. Du spürst, hier ist was anderes. Hier ist Gott. Hier, die Musik berührt dich zutiefst. Du spürst die Bibel. Das ist Wahrheit. Da möchte ich dir sagen, heute ist die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Die Hand von Jesus ist ausgestreckt. Und er sagt, komm, nimm doch diese Hand von mir. Ich will dein Leben verändern. Ich will nicht nur dein Denken verändern, sondern ich will dein ganzes Leben verändern. Du kannst dich mir anvertrauen. Ein dritter Punkt, das Denken steuert unser Handeln. Diese grundsätzliche Motivation ist ja des Menschen, ist grundsätzlich dieser Aspekt von Größe und Macht. Wir wollen, koste es, was es wolle, wichtig und bedeutend sein. Wer von euch, darf ich mal fragen, wer von euch möchte ein unbedeutendes Leben führen? Das will keiner. Wir wollen irgendwie Bedeutung haben, wollen irgendwie wichtig sein. Und manche machen sich ja dann auch besonders wichtig. Aber dieser bewusste Egoismus, wo wir Vorteile ziehen, ja, wie ist es damit? Unsere verankerte Selbstsucht, jeder denkt an sich übrigens, nur ich an mich. Und damit ist er für alle gesorgt. Das ist ein Vorteil. Dieses egoistische Denken steuert unser Handeln, ganz klar. Und zwar nicht das der anderen, sondern wir gucken mal in den Spiegel und sagen, mein Denken vielleicht, immer wieder bricht es durch. Und das vierte, das Denken beherrscht unser Sein. Unser Denken steuert nicht nur unser Handeln, sondern es beherrscht auch unser Sein. Unser Charakter wird geformt dadurch. Und wir spüren, Menschen können körperlich krank werden, wenn sie aufgrund von seelischen Missständen oder auch von falschen Denkweisen irgendwie betroffen sind. Wisst ihr, und die Frage ist, wie siehst du Gott und wie siehst du dich selber? Was denkst du über dich selber? Und was denkst du über Gott? Und wenn du von Gott dieses Bild hast, er ist der strafende Richter, dieser Gott, der im Schaukelstuhl sitzt mit langem weißen Bart und hat dann irgendwie noch einen Stock neben sich. Und wenn du kommst und du bist in irgendeiner Weise, ist die Woche nicht gut gelaufen, ja? Irgendwie hast du dem Lehrer zum Schluss noch gesagt, dass er ein blöder Mensch ist, du hast, was weiß ich, du hast mal wieder geraucht oder was weiß ich, was die Woche gelaufen ist. Und du hast dieses Bild von Gott, wenn du kommst, dann nimmt er den Stock und haut dir links und rechts eine drauf. Das hat Auswirkungen, wie du lebst. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Unser Gott ist ein Gott der Vergebung. Unser Gott ist ein Gott, der Gnade über Gnade über Gnade für dein Leben hat. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, Sünde hat Konsequenz, aber es gibt Vergebung in Jesus Christus. Das haben wir am Abendmahl gefeiert. Halleluja. Und dann fand ich das so stark, wie Daniel auch nochmal sagte, dass wir wirklich, wir sind angenommen als Söhne und Töchter Gottes. Fang mal an zu denken darüber, nachzudenken, was es heißt, Sohn Gottes zu sein und Tochter Gottes zu sein. Und in dieser Sichtweise, dann können wir befreit aufatmen und leben. Weil ich bin nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde. Ich bin kein Sünder mehr. Ja, ich sündige ab und zu, aber ich bin kein Sünder mehr von meiner Identität her. Das wäre übrigens auch ein wichtiges Thema, Identität, ja. Okay, es gibt zerstörerische und lebensfördernde Gedanken. Und je nachdem, würde ich mal sagen, mit was du dich beschäftigst, hat es Auswirkungen auf deine Gedanken. Das ist wie mit Nahrung. Meine Frau, die ist Sportlerin und Künstlerin, die ernährt sich enorm gesund, die isst Sachen, die würde ich nicht mehr angucken. So, ja. Es gibt ja Dinge im gesunden Bereich, die sind ganz heftig so, ja. Also, da vergeht's dir wirklich. Okay, aber sie führt ihrem Körper gute Sachen zu. Während ich und mein jüngster Sohn, wir beide, wir lieben es, wenn wir Fußball gucken, dass wir da jede Menge Chips und Haribos und Cola stehen haben. Das ist auf Dauer nicht gesund. Ja, ich habe jetzt auch aufgehört so und versuche mich gesünder zu ernähren und mache sowieso Sport. Ja. Aber der Punkt ist, das, was ich mir zuführe an Nahrung, hat Auswirkungen auf meinen Körper. Und im geistlichen Leben ist es auch so, wenn wir zerstörerische Gedanken denken, dann werden wir zerstörerisch. Und wenn wir lebensfördernde Gedanken pflegen, dann werden wir lebensförderlicher. Wenn wir unserem Geist keine Nahrung zuführen, unserem Geist jetzt, dann bist du irgendwie für alles offen und alles Mögliche kann Besitz ergreifen von dir. Wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Auch im geistlichen Bereich. Du musst schauen, was führst du deinem Gedanken, deinem Geist zu. Und dann geht es da um Lebensqualität, die mit der Geistesqualität zusammenhängt. Ich bin deswegen unheimlich gern Pfingstpastor, weil ich immer noch um diese Dimension des Heiligen Geistes weiß. Ich bin unheimlich gern mit Johannes und der ganzen Mannschaft im BFP unterwegs, mit SpiritCon und was wir da machen an Konferenzen über den Heiligen Geist. Warum? Weil wir wollen, dass der Heilige Geist wirkt und die Qualität unseres Lebens erhöht wird. Die nächste Frage, die ich stelle, heißt ganz einfach Schrottplatz oder Schatzkammer. Die Joyce Meyer, ja, und die hat ja unheimlich viele Bücher geschrieben. Und man kann die lieben und andere sagen, na ja, aber die Frau, die hat unheimlich viel bewegt. Sie schreibt in ihrem Buch, dein Denken kann ein Schrottplatz oder eine Schatzkammer sein. Und die Wahl liegt ganz allein bei dir, sagt sie. Du kannst es zu dem einen oder zum anderen machen, indem du entscheidest, ob du negative, billige und gewöhnliche und niedrige Gedanken denkst oder solche, die positiv, rein, ehrbar und wertvoll in Gottes Augen sind. Du kannst so denken, dass du gestärkt wirst oder so, dass es dich Kraft kostet. Wow, da ist eine Wahrheit drin. Es kommt auf die Qualität unserer Gedanken an. Es kommt darauf an, mit was wir unser Leben füllen und wo wir uns bewusst auch neu vielleicht formatieren müssen. Der Olympia-Goldmedaillengewinner Scott Hamilton sagt mal, die einzige Behinderung im Leben ist eine schlechte Einstellung. Das stimmt. Nichts behindert so sehr wie eine schlechte Einstellung des Lebens. Und damit meine ich Gedankenmuster, Gedankensysteme, Denkweisen und Ähnliches. Aber wählen ist hier das Schlüsselwort. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass du wählen kannst, was du denkst und dass du auch wählen kannst, was du fühlst. Und da merke ich immer wieder großes Erstaunen, dass Leute sagen, nee, das kann nicht sein. Aber wir haben so einen Autopilot. Wir müssen mal anfangen, gegen diesen Autopiloten zu arbeiten, in der Kraft des Heiligen Geistes. Was passiert, wenn wir es durch reine Willenskraft versuchen? Und da sind ja die Empfehlungen auf dem Büchermarkt enorm. Du kannst sagen, ich reiß mich jetzt zusammen. Yes, we can! Oder ähnliches, ja. Ich werde jetzt weniger essen. Ich höre mit dem Rauchen auf. Ich bin pünktlicher. Ich bin nicht mehr so ärgerlich mit den Kindern. Und du versuchst es und versuchst es und es gelingt dir. Und dann, nach 3 Tagen, brichst du die Diät ab, weil es nicht funktioniert. Ja, wir können durch Willenskraft gewisse Dinge verändern, bis zu einem gewissen Grad. Aber nicht endgültig. Das bedeutet richtig Stress, ja. Verändere deinen Autopiloten, verändere deine Denkweise. Und das sagt uns Römer 12, Vers 2 in einer ganz großartigen Weise. Dieser Text, der uns deutlich macht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Allein das wäre eine Predigt wert. Sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, Doppelpunkt eigentlich, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. So, wir sollen also lernen, in einer neuen Weise zu denken und uns verändern zu lassen in unserem Denken. Und das geschieht nicht automatisch mit deiner Bekehrung, wo du sagst, wow, Festplatte gelöscht, alles neue Gedanken drauf, fantastisch. Nein, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Es ist eine Frage, wie du dazu stehst und ob du bereit bist, dass deine Gedanken sich verändern. Paulus sagt sehr deutlich, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Ich würde gerne an dieser Stelle der Predigt deutlich machen, wie Gedanken und Gefühle miteinander zusammenhängen. Habt ihr da Interesse dran? Okay. Guck mal deinen Nachbarn an. Ist er noch wach? Okay, gut. Es ist so, du brauchst ihn nicht aufwecken. Der Kirchenschlaf ist auch sehr gesegnet. Da hätte ich auch eine Story, aber die kann ich jetzt der Zeit halber nicht erzählen. Okay, täglich bitten Menschen, Therapeuten, dass sie ihnen helfen, ihre Situation zu verändern. Ja. Und manchmal müssen die Kinder anders werden und die Eltern und der Partner soll sich ändern. Und man versucht immer wieder, Hilfe zu bekommen, wie sich Dinge verändern. Und es ist ja nichts Negatives daran, seine Lebenssituation verändern zu wollen. Die Frage stellt sich aber, was ist, wenn es nicht geschieht? Wenn der Ehepartner sich nicht ändert? Wenn die Kinder eben immer noch so stofflich sind? Wenn dies und das immer noch, ja, oder eine Krankheit da ist oder ähnliches? Dann gibt es mehrere Situationen. Dann fangen Menschen an zu leiden. Oder sie betäuben ihren Schmerz über die Nichtveränderung durch, keine Ahnung, Alkohol und Schokolade und Schuhe und was auch immer alles. Und Taschen, genau. Taschen, genau. Die Bermuda-Dreiecks der Frauen. Kommt alles rein und nichts mehr raus. Genau. Albert, das hast du mir jetzt vorgelegt. Und viele wissen nicht, dass sie es in der Hand haben, wie sie sich fühlen. Die meisten Menschen glauben, dass ihre Emotionen durch andere Menschen und durch Umstände ausgelöst werden. Und ich wollte lieber nicht fragen, wer das von euch glaubt, weil ich glaube, das sind schon ein paar. Ich habe es ja auch immer geglaubt. So, die Aussprüche sind zum Beispiel eine Situation, das macht mich total fertig. Oder du stehst vor deinem Ehepartner und sagst, du bringst mich auf die Palme. Oder sagst du deinen Kindern, ihr macht mich wahnsinnig. So, das ist diese Kombination von, da ist jemand verantwortlich dafür, dass ich so fühle. In Wirklichkeit, und das ist der wichtige Satz, in Wirklichkeit ruft jeder Mensch seine Gefühle selber hervor. Hast du es gewusst? Wir sind zu zweit. Zum Beispiel, wenn jemand zu dir sagt, du blöder Hund, den einen regt es auf, der geht ihm sofort an die Gurgel, der nächste sagt, ist mir gerade egal. Also es betrifft nicht jeden, aber es ist wichtig, das ABC der Gefühle zu kennen. Ihr merkt, das ist Lebensberatung hier, kostenlose Lebensberatung. Lasst uns mal das ABC der Gefühle anschauen. Jedes Mal, wenn du deprimiert, froh, verärgert oder irgendwas bist, dann hast du A, zuerst etwas wahrgenommen, du hast etwas gesehen, du hast etwas gehört, du hast dich an Ereignisse erinnert. B, du hast deine Wahrnehmung mehr oder weniger bewusst, jetzt hast dich entschieden, es entweder relativ positiv, relativ neutral oder relativ negativ zu bewerten. Und die Folge davon C ist, dass du traurig bist, verärgert oder ärgerlich oder irgendwas in dieser Richtung und handelst entsprechend. Also ein Gefühl besteht aus drei Teilen. Drei Teile. A, aus der Situation. B, aus deinem bewertenden Gedanken. Und C, aus deinem Gefühl und Handeln. So wie du dich fühlst, hängt also nicht von der Situation oder deinem Mitmenschen oder deinem Pastor wohlmöglich ab, sondern davon, was du über die Situation denkst. Seid ihr noch da? Ist so dunkel hier. Also nicht A, das Ereignis ist die Ursache für C, unser Fühlen und Handeln, sondern B, unsere abwertenden oder bewertenden Gedanken. Deshalb reagieren Menschen so unterschiedlich. Und damit wir das alle nochmal verstehen, mache ich ein Beispiel. Du hast mit dem Auto, du fährst auf der Straße, plötzlich fährt dir einer rein, du hast einen Blechschaden, jemand ist dir ins Auto gefahren. Das ist das Ereignis. B, die Bewertung, die Gedanken sind, so ein blöder Hund, der hat auch seinen Führerschein im Lotto gewonnen. C, Handlungen, du steigst wutentbrannt aus, knallst die Tür zu und rufst nach der Polizei und zeterst und machst und gehst dem anderen an die Gurgel. So, das wären die negativen Gefühle. Dann gibt's aber Menschen, die steigen unversehrt aus ihrem Auto und die freuen sich des Lebens. A, ebenfalls Unfall. Aber B, sagen sie sich in dem Moment, bin ich Gott dankbar, dass er seine Engel hier vor mich gestellt hat und mich vor Schlimmeren bewahrt hat. Und C, sie freuen sich, sie steigen aus und sagen, ich wollte sie ja schon immer mal kennenlernen. Da werden Handynummern ausgetauscht und Freundschaften fürs Leben geschlossen. So kann es auch gehen. Und ich rede aus Erfahrung. Also Unfälle sind hervorragend, um zu kontakten übrigens. Also keine absichtlichen. Aber wenn du so in einer Situation bist, stellt sich doch die Frage, wie wertest du die Situation? Versteht ihr so den Gedanken, so ein bisschen soll das praktisch sein? Also der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie wir über etwas denken und wie wir als Folge davon auch fühlen. Und das lernen wir. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Es liegt an uns, wie wir in so einer Situation fühlen. Es gibt drei Möglichkeiten. Du kannst A, positiv, neutral oder negativ über die Situation denken. Und die Bibel lehrt uns, dass wir unsere Gedanken und Haltung erneuern lassen sollen. Diese Erneuerung macht es möglich, dass wir das Gute, das Gott für unser Leben geplant hat, dass wir darin wirklich leben können. Wie können wir das fördern? Jetzt geht es ums Wie. Wie können wir das fördern, dass dieser Erneuerungs- und auch Heilungsprozess geschieht? A, ich würde vorschlagen, dass eine Zeit der Stille enorm wichtig ist. Studien belegen, dass Menschen, die täglich beten und Bibel lesen, positive Gedanken entwickeln. Stimmt das? Kann es jemand bestätigen? Yes, Halleluja, auch in Hannover ist es so. Ja, positive Gedanken. Auch Zeit in der Natur zu verbringen. Ich liebe es, auf dem Fahrrad zu sitzen und bei uns da unten in Lörrach im Dreiländereck durch die Gegend zu fahren. Ich fühle mich Gott so nah, das ist so der Hammer, wirklich. Ich liebe es. Du sitzt da, du fängst an positive Gedanken, du fährst den Berg hoch und dann da oben und dann siehst du die Berge und das ist ja bei uns anders wie bei euch. Wir haben schöne Berge, herrlich. Naturberge, nicht aufgeschüttete Berge, wir haben richtig schöne Berge. Ihr habt einen schönen Naturpark, habe ich gesehen, richtig gut. Stadtpark, wie immer der heißt. Also, stille Zeit. Hey, wie wär's mal wieder, dass du sagst, Gott, ich spüre, da ist mir was verloren gegangen. Gott, ich möchte wieder neu lernen, anders zu denken. Und das geschieht, indem ich Zeit mit dir verbringe, in der Anbetung, im Lobpreis, im Wort Gottes. Ja. Das Zweite ist, und ich konnte es mir nicht verkneifen, und meine Frau war einfach selig, als ich das erwähnte, ist Ernährung. Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe, B-Vitamine heben unsere Stimmung, der Blutzuckerspiegel steigt, die Funktion der Neurotransmitter und der Nerven verbessert sich. Und viel trinken, weil das Gehirn besteht aus 85% von Wasser. Wir brauchen Wasser. Wasser, Wasser. Okay? Ernährung. Und das Dritte ist Bewegung. Warum? Weil Bewegung Beta-Endorphin freisetzt, also richtiges Wohlgefühl erzeugt und deinen Willen trainiert, die Blutzirkulation. So, jetzt habt ihr die ganz praktischen Dinge. Wir kommen jetzt wieder zur Bibel, glaube ich. Die Bibel sagt uns zum Beispiel im 1. Petrus 5, Vers 7, und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Wie wär's, darüber mal zu meditieren? Wie wär's, da mal wieder ganz neu drüber nachzudenken und zu sagen, ich will meine Gedanken nicht sorgenvoll füllen, sondern ich möchte mir genau das zusagen von Gott her, dass er sich um mich sorgt. Oder im 2. Korinther 10, Vers 5, ein fantastischer Vers, wo es heißt, das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam ist. Wow, noch nie gelesen. Ich lese die Bibel so lange schon. Das selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen unter den Gehorsam. Und jetzt muss ich euch leider enttäuschen. Die Auflösung dieser Textstelle habe ich im Teil 3 nächsten Sonntag in Lörrach. Ihr könntet auf der Homepage schauen, wenn euer Pastor das erlaubt. Ja, da bringe ich dann die Ausführungen dazu, wie dieses Gedankengefangennehmen auch geschehen kann. Ja? Oder wie wäre es mit diesem Vers? Fantastischer Vers, Philipper 4,4. Freut euch, was auch immer geschieht, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Ey, das steht doch da. Die Bibel macht doch nicht unmögliche Dinge. Sagt doch nicht, hey, mach mal Piep. Oder das sind ganz klare Dinge. Wir sollen uns freuen, egal wie die Lebensumstände sind. Und ein letztes, 2. Korinther 3, 18. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wie fantastisch ist das denn? Liebe Gemeinde, liebe Elim hier in Hannover, wie fantastisch ist es, dass Gott euch immer mehr in dieses Bild prägt, das er schon lange von euch hat. Unser Gott weiß, wie wichtig es ist, dass wir unsere Gedanken verändern. Und er ist dabei, er ist hochaktiv, er unterstützt uns darin durch seinen Heiligen Geist. Und es ist die ganze Idee übrigens des christlichen Glaubens, dass wir, und diese Formulierung finde ich genial, dass wir Meister der Umstände werden. Werde mal Meister deiner Umstände und lass dich nicht mehr durch Umstände knechten. Weil da geht es um Lebensqualität. Und dann können wir toxische, giftige Gedankengebäude niederreißen. Wir können unsere Gedanken verändern. Ich möchte dir sagen, und das ist vielleicht der Punkt jetzt am Schluss dieser Predigt, es gibt keine harmlosen Gedanken. Deshalb möchte ich dich ermutigen, sei ein guter Verwalter deiner Gedanken und deiner Emotionen. Sei ein guter Verwalter. Fang an, darüber nachzudenken. Fang an, dir das bewusst zu machen. Leute, wir haben bei uns in Lörrach die ganzen Awakening-Leute, den Ben Fitzgerald und die ganzen Awakening-Events machen, die teilweise in Bethel, in Reading waren, auf der Jüngerschaftsschule, die zurückkommen. Leute, die sind sowas von positiv. Die kommen zurück, da ist eine Veränderung geschehen. Die reden positiv, die handeln positiv, die ermutigen dich permanent. Das ist ein anderer Spirit, der einfach total ansteckend ist. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, über unser Denken wirklich nachzudenken. Was denkst du den lieben langen Tag zusammen? Ich habe mir zum Beispiel den Satz gesagt, ich lasse mir von mir selber nicht mehr alles gefallen. Findest du den gut? Den finde ich gut. Ich lasse mir von mir nicht mehr alles gefallen. Ja, das hört sich vielleicht strange an, aber genau so ist es. Komm, wir schauen zum Schluss noch eine aus dem Talmud eine jüdische Weisheitssammlung an. Können wir mal gucken, ob wir die noch kriegen hier. Der Talmud sagt, und das finde ich auch echt Hammer, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Gefühle. Achte auf deine Gefühle, denn sie werden dein Verhalten. Und achte auf deine Verhaltensweise, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Achte auf dein Schicksal, indem du jetzt auf deine Gedanken achtest. Ja, da kann man Amen dazu sagen. Ich möchte am Ende dieser Predigt, und wir gehen gleich noch mal eine kurze Zeit auch des Lobpreises,
darum werben, dass du eine Entscheidung triffst heute Morgen. Und du sagst, komisch, so eine Predigt habe ich irgendwie noch nie gehört. So. Aber es geht um eine Entscheidung. Es geht um Entscheidung in deinem Leben, zu sagen, dass du tatsächlich entscheiden kannst, was du denkst. Was denkst du über Gott? Was denkst du über andere? Was denkst du über Gemeinde? Was hast du vielleicht zugelassen in deinem Leben, wo du spürst, diese Gedanken, sie ziehen dich immer und immer wieder runter? Und dann möchte ich diejenigen auch ansprechen heute, die sagen, es ist interessant, ich bin vielleicht zum ersten oder zweiten Mal hier. Aber ich höre von einer lebensverändernden Kraft, die mein Leben in eine positive und gute Richtung lenkt. Und nicht nur das, Vergebung von Schuld, ewiges Leben, ein Leben in Gemeinschaft, in Kirche, lebendige, dynamische Kirche. Das will ich auch haben. Ich habe letztes Jahr im März unverschuldet einen Unfall gehabt mit meinem Auto. Ich war unterwegs für den BFP und ich bin nachts um 21 Uhr auf die A5 gefahren. Und ich sehe, als ich mit 150 da lang fahre auf der linken Spur, dass auf der linken Spur ein unbeleuchtetes Fahrzeug steht. Und es war schon zu spät. Ich bin mit 150 auf dieses Fahrzeug aufgefahren. Das Fahrzeug hob sich und kam wieder runter, völlig zerstört. Und ich merkte in dem Moment, ich kann mich bewegen, ja. Und ich hörte die Stimme Gottes, Daniel, raus aus dem Auto zur Mittelleitplanke. Und ich renne, mach die Tür auf und renne raus auf die Mittelleitplanke. Und als ich renne, man sieht in dem Video, weil es Polizei überwacht war, als ich renne, an meinem hinteren Fuß, als ich losrenne, fährt das nächste Auto rein. 6 Fahrzeuge, brennende Fahrzeuge, und ich wäre eigentlich tot gewesen, sowohl von dem Aufprall mit 150 Stundenkilometer als auch von dem anderen Auto. Und ich saß da an der Mittelleitplanke und schwang mich dann rüber und rannte Richtung die Autobahn entgegen, um die Autos zu stoppen. Und dann stand ich da. Und den Gedanken, den ich hatte, als ich da auffuhr und das Auto aufprallte, war nur dieser Gedanke, ist das jetzt das Ende? Völlig Ruhe, aber ist das jetzt das Ende? Und dann aufzukommen, zu spüren, dass es einen Gott gibt, der heute noch redet. Er hat mich bewahrt. Ich wäre in der Ewigkeit gewesen. Meine Familie wäre schwierig gewesen. Ja? Ich habe 5 Kinder. Ich würde gerne meine Enkel irgendwann mal sehen, so, wenn sie dann demnächst kommen. Kein Druck, wir sind bereit, sage ich immer. Das wäre okay gewesen. Ich wäre bei Jesus gewesen. Aber Gott hat einen anderen Plan mit meinem Leben. Aber ich wusste in diesem Moment, ich werde bei Jesus sein. Weißt du, wo du sein wirst eines Tages, wenn dein Leben zu Ende geht? Wenn du es nicht weißt, kannst du es heute festmachen, indem du Jesus Christus dein Leben anvertraust. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wir wollen zusammen beten.